Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Guten Morgen. Wir haben heute zu Gast Romana Zöchling. Wir haben mit dir eine Modedesignerin zu Gast.
Das ist die Premiere einer Modedesignerin. Wir hatten noch nie eine Modedesignerin.
Ja, das stimmt.
Deswegen freue ich mich voll.
Wir haben total viele Fragen, wie das so ist, wenn man mit Mode
in Berührung kommt, tagtäglich.
Ja, professionell, als Berufsform.
Ja, ich hoffe, ich kann euch das alles beantworten.
Kannst du sicher. Wie fangen wir an?
Normalerweise beginnen wir immer in der Kindheit. Also wir machen dann immer so, wir reden dann einfach so drüber, warum wollte man das machen? Gab es damals in der Kindheit irgendwelche Anzeichen, dass du gedacht hast, okay, ich will unbedingt Modedesignerin werden oder sowas?
Ich habe lustigerweise gestern nochmal die Mama angerufen und ihr dieselbe Frage gestellt, so, hey, hast du das irgendwie schon gewusst oder gab es eben Anzeichen oder so? Und sie hat dann irgendwie auch nur lachen müssen und dann so Anekdoten erzählt von ich weiß nicht mehr, war das Volksschule der Hauptschule Heinfurt, wo es dann eher so in Mädchenwerken, Bubenwerken nur einteilt worden ist. Und während wir dann so Bettwäschen genäht haben, hat dann in der Bubenwerkstatt so eine analoge Kameras gebaut worden zum Beispiel und so. Und da war eigentlich ein Zeitpunkt, wo mir das Nahen eigentlich überhaupt nicht interessiert hat oder das Handwerk. Ein bisschen weiter früher war sie schon viel, also meine Mama hat halt voll viel genäht. Vor allen Dingen für mich und für meinen Bruder. Also wir haben halt viel selbstgemachte Sachen angehabt. Und ich glaube, so dieser, also unser Küchentisch war halt, wenn gerade nicht wir gesessen sind und gegessen haben, war das irgendwie so der Nähtisch so von der Mama. Ist die Bernina aufgestellt worden und die Schnittmuster ausgeholt worden. Und das war sie schon noch, da habe ich schon noch so ganz, ganz frühe Erinnerungen, dass das irgendwie dann was Besonderes war, wenn ich da was gekriegt habe, so Kleidungsstück von der Mama. Das ist sicher was Positives, aber dazwischen hat es, glaube ich, ganz viele Phasen gegeben, wo sie das überhaupt nicht abzeichnet hätte, dass das mein Beruf werden könnte. Ja.
Hast du wirklich das Gefühl gehabt, das ist dann was Besonderes? Weil bei mir daheim hat die Oma auch genäht und Sachen gemacht und ich habe mir irgendwie gedacht, so, ich hätte gern halt was vom, weiß ich nicht, C&A oder keine Ahnung was, ich will nichts haben, was selber gemacht ist.
Ich glaube, das hat dann vielleicht später andere Wertung gehabt oder so, aber das sind, also da rede ich wirklich von so ganz frühen Kindheitserinnerungen, von vielleicht so 2,5, 3 Jahren. Mhm. Und ich weiß schon auch, dass ich... Da waren wir irgendwie von einer Hochzeit eingeladen und da habe ich auch so ein Leinenkleid getragen und da war ich aber sicher eher schon so 8, 9 oder so. Also schon so ein Alter, wo dann vielleicht eben auch schon so Kleidungsstücke anders gewertet werden. Aber das weiß ich schon, dass ich das da getragen habe und dass das für mich besonders war und dass ich das auch erzählt habe. Das hat meine Mama genäht für mich so. Genau.
Du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen.
Mhm, genau.
Hat sich das irgendwie, welchen Stellenwert hat das in deiner Biografie oder auch bezüglich deines Berufs heute?
Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und das war als Kind halt total großartig. Also ich habe voll viele tolle Erinnerungen dran. Ich habe es auch nicht anders gekannt, aber es war halt auch wirklich schön. Dann hat es auch eine Zeit gegeben, wo das nicht so super war oder wo ich halt einfach, wo halt die Sehnsucht woanders hingegangen ist. Im Erwachsenenalter habe ich das dann erst wieder so richtig zum Schätzen gelernt. Mein Bruder hat mittlerweile den Hof übernommen, meine Eltern leben da auch immer noch. Mein Bruder hat 3 Kinder und das ist einfach meine Familie, die dort lebt. Und es ist nur eine Stunde von Wien entfernt. Also ich bin dort auch sehr, sehr regelmäßig. Wir verstehen uns auch alle gut zum Glück. Und irgendwie wäre so das Gefühl, dass so mein Beruf und der Beruf von meinem Bruder gar nicht so weit auseinander sind. Also es sind natürlich ganz unterschiedliche Kosmen und ganz unterschiedliche Themen so. Aber ich glaube, vieles von so tagtäglichen Fragen oder wo die Motivation herkommt, gibt es mehr Parallelen, als man vielleicht denken würde, ja.
Welche Parallelen meinst du da ganz genau?
Ich glaube, einfach dieses selbstständig arbeiten, selbstbestimmtes Arbeiten, trotzdem halt Herausforderungen haben und halt das Abschätzen, was für Ressourcen hat man, wo will man hin. Und ich glaube halt dann so im Tag-für-Tag-Business, dass man halt einfach so Stück für Stück erdenken muss und so dann so große Projekte halt dann abschließt, indem man es vielleicht so klarteiliger anfängt. und abarbeitet.
Gibt es da auch so einen bestimmten Fokus auf Handarbeit, der durch ein Leben oder ein Aufwachsen in einem Bauernhof vielleicht stärker ist? Oder ist das mehr ein Klischee?
Ich weiß nicht, ich kann es auch so schwer vergleichen mit irgendwas anderem, weil ich kenne ja auch nur das, aber ja, es erdet halt sicher sehr und es, oder es ist, glaube ich, wichtig, dass man halt so ein handwerkliches Geschick hat, ja.
Du warst dann später auf der Modeschule Hetzendorf und auch auf der Kunstuni Linz.
Nein, das stimmt nicht ganz. Ich bin 2008 nach Wien gezogen und habe in Hetzendorf das Studium von der Kunstuni Linz gemacht. So ein bisschen kompliziert, das zu kommunizieren war nie so leicht. Aber die Kunstuni Linz hat in einem Zeitraum von ungefähr, ich glaube, 10 oder 12 Jahren, beginnend mit 2006, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, den Zweig für Modedesign in Kooperation mit der Modeschule Hetzendorf gehabt. Das heißt, der Standort war in Hetzendorf, aber offiziell habe ich auf der Kunstuni Linz studiert.
Was hat dir das gebracht? Was ist in dieser Zeit passiert? War das auch wichtig fürs Netzwerken oder war das wichtig für...
Das war ganz wichtig, weil, da muss ich vielleicht nochmal ausholen oder nur einen Schritt zurückgehen, weil ich war 14, als ich die Modeschule angefangen habe in Krems. Und das war damals, also auch zum Thema auf dem Bauernhof aufwachsen. Mit 14 dann ins Internat kommen nach Krems war halt für mich super. Also es war das... Wenn ich mich da zurückversetze, das war so das Aufregendste, was ich mir vorstellen habe können. Ich kann mich nur erinnern, wie ich diesen Garten gesehen habe von dem Internat am Tag der offenen Tür und ich mir einfach gedacht habe, boah, ich will da hin. So. Und meine Tante, also die Schwester von meiner Mama, die Tante Evi, die hat die modische Krems gemacht und die hat damals auch so ein eigenes Nähzimmer daheim gehabt, das weiß ich noch. Und das... Ich habe das immer so spannend gefunden. Ich habe mir gedacht, das hätte ich auch mal gern, so ein Raum, wo man näht. Und meine Tante hat dann das nicht beruflich ausgeübt, aber es hat sie halt immer begleitet. Und wie ich 14 war, habe ich das auch eigentlich so gesehen. Ich habe mir gedacht, das ist ein cooler Ort, irgendwie Matura zu machen. Ich will irgendwie diese Schule machen und gleichzeitig auch Handwerk lernen. Aber dass das eine Möglichkeit ist zum Beruf, habe ich damals eigentlich auch noch nicht gesehen. Und dafür war dann Hetzendorf halt irgendwie ganz wichtig, weil man das dann schon nochmal so eine andere Perspektive oder andere Möglichkeiten aufgezeigt hat. Ja.
Noch so an einer 5-jährigen Schule in Krems, war das 5 Jahre? Dann denkt man sich manchmal, man mag sich vielleicht anders irgendwie entwickeln, aber dann bist du dran geblieben. Du hast gedacht, du machst quasi jetzt in Hetzendorf weiter.
Ja, ich bin dran geblieben, wobei halt mit voll den Umweg. Also die Schule ist 5-jährig in Krems, das stimmt. Ich habe die aber damals abgebrochen und in der Neustadt abgeschlossen. Das war damals irgendwie überhaupt nicht, was ich mir gewünscht habe, weil ich damit halt auch irgendwie, also Krems war ich dann schon daheim und da habe ich einen Freund gehabt, da habe ich so meine Teenie-Jahre verbracht und so. Aber... Die Modeschule Krems ist halt sehr auf so industrielle Fertigung ausgelegt. Also ich glaube, dass dieser Wechsel nach Wiener Neustadt jetzt im Nachhinein halt super war, weil die Werkstätten dort viel freier waren. Also dieser ganze Modebereich war einfach so ein bisschen offener und kreativer und bunter und individueller. Genau, dann habe ich damit den Schulabschluss gemacht und dann habe ich einmal so lang einfach, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gewusst, wo, wie, was. Ich wollte schon unbedingt nach Wien ziehen dann, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber es hat dann schon so eine Phase gegeben, vielleicht von einem Jahr oder so, wo ich dann, vielleicht war ich dann 19 ungefähr, wo ich dann wieder bei meinen Eltern gewohnt habe, also am Hof wieder, und von da aus halt viel recherchiert habe, was ich jetzt eigentlich machen kann oder wo ich jetzt eigentlich hin will. Und immer wieder war so die Antwort halt Hetzendorf. Die Aufnahmeprüfung ist da halt auch nicht so ohne. Also es sind irgendwie so 120 BewerberInnen gewesen und ich glaube vielleicht 20 Studienplätze oder so. Aber genau, ich mir dann halt gedacht so, ich probiere es und habe mir die Zeit genommen, ein Portfolio zu machen und bin zur Aufnahmeprüfung gegangen und habe das glücklicherweise geschafft, ja.
Hast du einen bestimmten Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du gewusst hast, ja, ich möchte das beruflich machen?
Ich weiß nicht, ob es so einen Moment gibt. Das war auf jeden Fall ein Prozess. Also ich habe dann 2008 das Studium angefangen. Ich habe dort wirklich, zum Teil sind das jetzt noch meine besten Freundinnen, so Studienkolleginnen aus der Zeit. Und irgendwie haben wir da so gemeinsam angefangen und dann jeder so seinen Weg geschafft von dort aus weg. Und das war schon sehr cool. Ich weiß, dass ich als Uni-Abschlussarbeit, das war nicht so leicht durchzubringen, aber das habe ich dann irgendwie geschafft, dass ich quasi die Diplomarbeit im Marketingbereich schreibe und da einen Businessplan schreibe. Da habe ich nur ehrlich gesagt gar nicht die Idee gehabt, selber ein Modelabel zu gründen oder so. Aber irgendwie habe ich schon so eine Vision gehabt von so einer offenen Werkstatt und so, und dass da was mit Nähen passiert und so. Ich habe dann mit meiner Professorin, der Jelle Hassel war das damals, dann wirklich diesen Businessplan geschrieben und das war halt super, weil das für mich voll Sinn gemacht hat. 2011 habe ich den Abschluss gemacht und anderthalb Jahre später habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und ich glaube, es war einfach so eine Mischung aus so einer Dringlichkeit, dass ich es halt ausprobieren will und auch so, dass es halt auf der anderen Seite auch nicht wirklich so attraktive Jobs geben hätte, die mich jetzt irgendwie auf einen anderen Weg gebracht hätten.
War dir damals schon klar, dass du gerne mit anderen Künstlern und Künstlerinnen zusammenarbeiten möchtest? Weil deine Mode, die zeichnet sich eigentlich auch dadurch aus, dass du stark mit Künstlern und Künstlerinnen kollaborierst. Du hast total farbenfrohe Designs und die sind oft sehr, sehr laut, und aber positiv laut. Und hat es damals schon Anzeichen gegeben, erstens einmal eben, ob du mit anderen zusammenarbeitest und wie der Mode mal ausschauen wird?
Nein, damals glaube ich noch nicht, weil es mir, glaube ich, auch so an dem Selbstbewusstsein da noch gefehlt hätte, dass ich mir das traut hätte, überhaupt die Vision zu haben, so ich mache jetzt ein Modelabel und dann noch weiter gesponnen die Idee, dass wir so und so ausschauen oder so. Das überhaupt nicht. Ich habe das ganze Studium in Hetzendorf habe ich schon so in Erinnerung, dass das, da haben sich ganz viele so Synergien ergeben und Kooperationen, und man hat sich da irgendwie, also ich habe das, es war sicher nicht immer so, aber ich habe es halt voll positiv in Erinnerung, dass wir uns da wirklich eher so gegenseitig unterstützt haben oder irgendwie auch gegenseitig Inspiration gegeben haben und irgendwie halt viel einfach voneinander gelernt haben. Also, und das Gefühl habe ich schon dann weiter transportieren können, aber ehrlich gesagt, habe ich nie so einen Langzeitplan gehabt. Ich glaube, es hat sich einfach so ein bisschen ergeben.
Aber ich würde dann trotzdem gerne wissen, wie sich aus heutiger Sicht für dich deine, vielleicht sowas wie die Modedesign-Sprache oder dein Modedesign-Stil entwickelt hat. Also ich denke so, was bedeutet das bezüglich den Schnitten, die du hattest oder heute hast, oder auch den Materialien, vielleicht auch die Formen, die Farben. Wo stehst du da heute?
Ich glaube, also wenn ich es jetzt rückblickend so sehe, muss ich schon sagen, dass ich schon froh bin, dass ich, da war ich so mit der 20, wie ich angefangen habe, schon so manche Entscheidungen schon richtig getroffen habe. Also da bin ich jetzt ganz froh, weil ich da so eine gute Grundlage irgendwie gebaut habe. Ich habe immer schon hochwertige Stoffe voll geliebt. Ich habe immer schon Schnitte gern mögen, in denen man sie wohlfühlt, die irgendwie leicht zu tragen sind und in ihrer Schlichtheit trotzdem irgendwie speziell sind. Das ist auf jeden Fall irgendwie so ein roter Faden, der sie, glaube ich, irgendwie durchzieht. Das hat sie vielleicht gar nicht so verändert. Was sie vielleicht einfach so dazu entwickelt hat, ist, dass sie dann irgendwie wieder Jahre erklärt hat, dass es okay ist, dass sie das alles nicht so ernst nimmt und dass man das irgendwie mit so einem gewissen, mit einer Leichtigkeit und einem Humor irgendwie sehen kann. Und ah, dass es okay ist, dass das nicht jedem gefällt oder dass man halt einmal irgendwie Rückschritte macht oder Sachen entwickelt, die halt nicht so funktionieren, und dass das jetzt nicht heißt, dass jetzt irgendwie der gesamte Schaffensprozess irgendwie schlecht ist, sondern dass es okay ist, und dann legt man das weg und macht was anderes und fängt nochmal von vorn an und weiß halt, dass man die Richtung nicht einschlägt oder so. Und sicher habe ich mehr durch diesen, sagen wir nochmal, also halt so durch diese Leichtigkeit oder durch diesen bisschen, ja, entspannteren Ansatz mir mehr traut, was vielleicht Farben betrifft, und mir mehr traut, KünstlerInnen, die, wo ich mir schon lange vorher gedacht habe, oh, das wäre irgendwie total super, da mal irgendwas gemeinsam zu machen, und wo ich dann oft so einen Mut braucht habe, dann die Person wirklich mal anzusprechen und zu schauen, wie da das Feedback ist, ob die Person das auch sich vorstellen kann. da habe ich mich sicher irgendwie mehr traut. Also vielleicht so, ja, wird man halt einfach ein bisschen gelassener. Und ja.
Wie bist du das angegangen? Also welche Kollaborationen hast du da gehabt mit Künstlern und Künstlerinnen? Und hast du einfach angerufen? Oder wie war das dann, wie du den Mut gefasst hast?
Ja, also manches ist ja anders entstanden, gell? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, irgendwie so relativ am Anfang, das heißt, ich gar nicht mehr, welches Jahr das war, vielleicht 2016, 17 oder so, habe ich so beim Fortgehen auf der Tanzfläche gesehen, dass die Marianne Flaschitz auch gerade da ist. Und habe mir dann irgendwie gedacht, so, jetzt nehme ich nur einen Drink und dann rede sie an. Und es war super. Wir haben uns dann umarmt und sie gesagt, voll gern, ich liebe Mode und ich so, ich liebe der Kunst. Und dann war das voll die tolle und irgendwie voll die wichtige Kollektion. Das hat so, also es hat mich schon gefreut, dass dann so eine namhafte Künstlerin dann irgendwie sagt, hey cool, da, dir vertraue ich jetzt und dir gebe jetzt einen Teil meiner Arbeit und du darfst damit das in deine Arbeit dann einfließen lassen.
Das hat mich sowieso immer schon interessiert, wie das einfach vonstatten geht. Ne? Das heißt, du sagst zum Beispiel jetzt zur Marianne, hey, ich finde die Kunst super und wie ist dann der Prozess? Was der, wie ist das dann mit den Rechten und diese ganzen Steps, die dann auf einen zukommen? Oder macht dann die Marianne selber was für die extra oder wird dann quasi, werden dann Dinge aus dem Atelier von ihr irgendwie herausgesucht und zusammengestöpselt oder wie?
Stimmt alles ein bisschen.
Ah ja. Ja.
Also es kommt halt voll auf die Person einfach drauf an. Gell? Also eben, es hat sich schon irgendwie beides ergeben. Manchmal hat man es irgendwie kennengelernt und dann gewusst so, vor allem man versteht sie einfach so gut, dass man neugierig ist, was dann rauskommt. Da kommt es mal ganz stark auf die Künstlerin drauf an, was ist das denn eher was, wo man dann halt gemeinsam im Archiv schaut, was ist irgendwie da, was passen kennt. Der Marianne Flaschitz war es damals ganz wichtig, die wollte was Neues quasi
kreieren.
Danke, kreieren. die wollte was Neues kreieren, die wollte neue Prints machen, das hat sie dann auch gemacht und dann haben wir das so umgesetzt, aber es, ja, da hat es irgendwie schon so viele verschiedene Ansätze gegeben oder Vorstellungen und irgendwie war es immer so ein wechselseitiges Entwickeln oder halt aussuchen oder schauen, wo ist der Schnittpunkt irgendwie, wo man zusammenkommt. Ja.
Wie ist das insgesamt, wenn man Mode macht? Funktioniert das immer innerhalb von Kollektionen oder denkst du da immer, oder machst du Einzelstücke? Oder, also ich frage mich so, wie funktioniert das im Jahresablauf, ja, ist es ja da so, ah, letztes Jahr habe ich diese kantigen Sachen gemacht, jetzt möchte ich es runder haben. Oder, also, oder ist das, kann das von einer Woche zur nächsten sich ändern? Ich kann die Frage gerade gar nicht so gut stellen.
Ich glaube, ich kann da die Antwort gar nicht so gut drauf geben, weil ich kann wirklich nur von mir reden. Gell? Also ich kann nur von meinem Ansatz und von meiner Erfahrung und wie es irgendwie für Ferrari Zöchling funktioniert, sagen und das gar nicht in so einem so und so funktioniert das dann als Modelabel oder so. Das aus dem Fenster will ich mich gar nicht aussehen, Lana. Ich habe schon, das sind vielleicht auch wieder die Parallelen zum David, zu meinem Bruder, es gibt halt das Jahr so einen Rhythmus vor und das ist irgendwie, das tut mir voll gut. Also ich merke, dass das irgendwie, dass ich weiß, irgendwie in dem und dem Monat sollte der Prozess anfangen, da und da sollte dann irgendwie so weit sein, dass es gut, wenn da die Deadline ist, dass das Fotoshooting fertig ist und so. Und ich versuche schon, mich in diesen Rhythmus irgendwie einzugliedern, einfach weil ich das gut finde für mich, wenn es da so eine Struktur gibt irgendwie. Und mache eigentlich seit Anfang an mindestens 2 Kollektionen im Jahr, das schon. Aber innerhalb von dieser Kollektion nehme ich mir halt schon voll viel Freiheiten oder geben sie halt auch voll viel Freiheiten, dass es einfach ganz viele Einzelstücke gibt oder dass, wenn mir zwischendurch ein Stück Stoff in die Hand fällt oder irgendwie so eine Idee sie aufdrängt, dass ich das einfach umsetze und dann ist es halt auch da. Oder ich habe schon Kooperationen mit Künstlern gemacht, die dann gar nicht jetzt so, wo dann nicht das Resultat eine fertige Kollektion war, sondern vielleicht ein Produkt oder ein Nebenprojekt oder irgendeine Skulptur oder so. Also das ist halt auch das, was ich so mag in meinem Job. Es gibt einen guten Rhythmus und innerhalb von dem war halt voll viel Freiheit. So.
Ich würde gerne so ganz allgemein nochmal dich fragen wollen, was es für dich bedeutet, Mode zu designen.
Meinst du wie Arbeit? Oder meinst du wie der, also wie der, wie der Prozess ist von...
Ich meine es eher, glaube ich, emotional.
Aha, ja. So kitschig es klingt, aber was so ganz groß meine Liebe ist, ist einfach im Nähen selbst. Ich merke, wenn ich eine Zeit lang irgendwie nicht dazu komme und auch selbst wenn es sowas wie vor Reisen oder so, fällt es mir richtig schwer, mich von meinem Atelier zu verabschieden. Obwohl ich es da nicht immer, es ist nicht immer leichter drinnen und ich habe da so meine Herausforderungen, aber quasi einfach dieses Zuschneiden, Schnitt auflegen, den Stoff aussuchen, so eine Vision im Kopf haben und da dann wirklich so den Weg hinfinden und die Nähmaschine einschalten, das Geräusch dazu. Die Atmung wird dann bei mir schon automatisch irgendwie ruhiger. Also ich habe so das Gefühl, wo vielleicht andere irgendwie so meditieren, tue ich dann halt was nähen und dann habe ich irgendwie einen anderen, dann gehe ich oft einfach ruhiger und in einem anderen Mindset wieder aus dem Atelier raus. Wenn du jetzt das meinst, das ist wirklich, also das ist so dieses Stück für Stück Ding, was ich einfach richtig lieb und wo ich immer nur nach so vielen Jahren einfach wirklich sowas wie Herzflattern kriege, wenn ich einen Stoff, wo einfach alles stimmt, so Qualität vorhab, wie sich der anfühlt, wo ich schon weiß, boah, das und den Schnitt würde ich da gerne ausprobieren und dann funktioniert das auch wirklich und dann ist es jedes Mal wieder irgendwie cool, wenn dann das fertige Kleidungsstück da hängt und man dampft es so ab und näht so das Etikett an und ist irgendwie fertig. Und das, ja, es ist einfach wirklich nur cool. Das ist so, was jetzt so mein Daily-Ding ist, oder? Also ich fahre in der Früh mit dem Radl ins Atelier und dann nähe ich da und dann fahre ich irgendwie wieder heim. So. Was aber auch immer nur halt, das hört einfach auch nicht auf, irgendwie total großartig zu sein, sind halt dann diese Fotoshooting-Tage zum Beispiel. Oder ich kann irgendwie erst das transportieren, was ich wirklich transportieren will. Dafür braucht es halt ganz viele Leute. Dafür braucht es zum Beispiel die Lauri, die das Make-up macht oder die Person, die das dann ertragt, wie man das Foto inszeniert. Das ist dann irgendwie so besonders, wenn man da so eine Vision hat davor und dann der Tag selbst ist immer, also ich zelebriere das wirklich immer und dann hat man irgendwie so die fertige Fotostrecke und meistens, auch nicht immer, aber meistens war ich dann wirklich einfach fast so ergriffen und dann dachte ich, cool, was sie da gerade auf die Beine gestellt haben und ja.
Das ist das grande Finale, oder?
Ja, eigentlich? Das, ja genau, das so, ist so die Geburt des Ganzen, ja voll.
Aber ist es dann auch wichtig für dich eigentlich, wer ein Stück von dir kauft oder vor allem auch trägt?
Das ist so ein bisschen die Zielgruppenfrage vielleicht, oder?
Nein, ich meine es auch wieder eher emotional.
Ah ja.
Also quasi, weil jetzt hast du machst, so verstehe ich das, nur Einzelstücke. Das, du
fast nur, ja, nicht nur, aber fast nur, ja.
Das klingt doch so, als ob du die fast alle oder alle auch wirklich selber produzieren würdest.
Viele, ja.
Ja, und deswegen gehe ich davon aus, dass da eine hohe, auch so wie du davon sprichst, eine hohe emotionale Bindung da ist zum Werk. Deswegen auch diese Freude, wenn das dann das grande Finale umsetzbar wird. Und deswegen frage ich mich, was, oder lässt du dann los und sagst, okay, jetzt passiert, was passiert? Oder ist es so, na hoffentlich findet dieses Stück, es ist so ein wichtiges Stück für mich und hoffentlich findet das die richtige Person?
Während der ganzen Kollektionsentwicklung denke ich da noch nicht so drüber nach oder versuche halt nicht so drüber nachzudenken. Aber ich kenne das schon, dass wenn ich dann so ein Stück in so Seidenpapier einpacke und in den Sackel reingebe, dass ich manchmal mich so ein bisschen verabschieden muss. Also nicht bei jedem natürlich, also das, aber es gibt schon so Herzensstücke, wo man dann halt irgendwie, wo halt voll viel Geschichte auch dahinter steckt, oder? Und dann,
was zum Beispiel für Geschichten?
Genau, also letztes Jahr war mein erstes Jahr, wo ich selbstständig gearbeitet habe und auch ein Baby gehabt habe. Und dann waren wir letzten Sommer, es hat er eigentlich ganz gut hingehaut und so und waren auch noch einmal andere Herausforderungen, aber es war sehr, sehr cool, war echt mein Lieblingsjahr. Bin aber dann auch ein bisschen zum Beispiel im Sommer so ein bisschen spät draufgekommen, dass ich jetzt gerade gar nicht in meinem Rhythmus bin und voll und habe dann panisch die Bettina Willnauer angerufen, mittlerweile eine meiner besten Freundinnen und seit 2018 immer wieder Kooperationspartnerin und einfach so der Mensch, mit dem ich mich am liebsten austausche über Arbeit. Und dann habe ich die Bettina angerufen und gesagt, fuck, ich brauche irgendwie... Entschuldigung, jetzt habe ich geflucht auch noch. Ich brauche irgendwie Prints und am besten irgendwie sofort, aber es ist halt schon Sommer und eigentlich haben wir ja auch noch Urlaube vor und so. Und ich war dann auch so, hey, ich meine, ich habe jetzt da keine Zeit, gell? und war jetzt auch keine Lösung. Und dann sind wir draufgekommen, dass wir unabhängig voneinander gleichzeitig Kopenhagen-Flüge gebucht haben. Und dann haben wir uns, weil wir ja schon gleichzeitig dort waren, auch vorgehabt haben, nach Louisiana zum Museum zu fahren. Und dann gesagt, okay, dann packen wir halt jetzt Ölkreiden ein und ein paar Stifte. Und dann, wenn wir eh dort abhängen, dann malen wir halt dort was. Wir alle nämlich, also die Bettina, ihr Freund der Lino und mein Mann der Tobi war auch mit. Und ich habe mir das immer schon gewünscht, dass, also alle Zeichnungen, die Bettina gemacht hat, waren natürlich großartig. Die von mir waren sehr mittelmäßig, die vom Lino waren auch noch ganz toll und der Tobi hat einfach ein paar Fails gehabt, aber eine Zeichnung gemacht, die Möwe, die war ganz großartig. Und dann habe ich halt zum ersten Mal vom Tobi was geprintet quasi, also es hat dann wirklich diese Ölkreidenzeichnung auf Stoff geschafft und das wiederum zu einem Einzelstück geworden und das ist halt super. Und da dabei war halt auch meine Tochter und das ist so, es ist halt voll die schöne Urlaubsprivate mit Freunden, also es ist halt auf so vielen Ebenen cool, was da passiert ist an dem Tag und ja.
Und wer hat dieses Stück dann bekommen? Wer darf das jetzt tragen? Das ist ja voll was Besonderes.
Die Bettina.
Ach so.
Ja, zum Glück, weil ich habe fast kreiert, wie ich die einpackt habe. Weil gar nicht, also ich habe mich voll gefreut, dass sie heute halt weg ist, aber ich habe mich heute halt vor allen Dingen gefreut, dass sie die Bettina hat. Ja. In dem Fall bleibt sie in der Familie.
Sehr gut.
Wir haben uns das im Vorfeld gefragt, ob es eigentlich einen Unterschied gibt zwischen den Worten Mode und Fashion. Ob Fashion zum Beispiel für jemanden, der in diesem Metier ist,
ja.
ob Fashion dann etwas Negatives ist, weil es gibt ja Fast Fashion, ja. Wovon du extrem weit weg bist. Ich weiß nicht, ob die Frage Sinn macht, aber wir konnten das irgendwie nicht klären für uns.
Ich glaube, ich würde jetzt nicht meine Arbeit so als Fashion bezeichnen wollen. Vielleicht fühlt sich dann Mode mehr daheim an. Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob die zwei Begriffe weit voneinander entfernt sind oder nicht. Gleichzeitig merke ich dann auch manchmal, dass es, obwohl ich gar nicht so fit bin in Englisch, aber dass es manchmal irgendwie leichter ist, auf Englisch über meine Arbeit zu reden und da spricht mir auch von Fashion. Aber also spannende Frage, weil ich weiß gar nicht, ob ich da... Jetzt,
ja. Uns geht es, glaube ich, sowieso nur um, wie es für dich ist. Also gar nicht so, wie ist das per se.
Aber nein, dann fühle ich mich, glaube ich, mehr mit Mode daheim. Ja. Aber, ja.
Und wie ist das dann? Weil aus dem, was du jetzt gesagt hast, höre ich irgendwie oder spüre ich irgendwie raus, dass du da irgendwie auf eine ganz natürliche Art deinen Weg gehst. Also das ist dir, klingt so, als wäre es dir gar nicht so wichtig, dass da irgendwo, jetzt benutze ich das Wort, Fashion Weeks sind und vielleicht auch, weiß ich nicht, Laufstege, sondern das würde mich interessieren, wie erlebst du quasi diese, vielleicht sowas wie klassische, zeitgenössische Mode und was diese Welt auch bedeutet, diese Branche und wo bist du da woanders unterwegs? Wo machst du da, ja...
Was schon voll spannend ist, ist einfach, wie groß das ist und wie viel da irgendwie möglich ist. Also ist vielleicht auch dann, also weil es jetzt ja zu euch im Podcast passt, vielleicht ja in der Kunst auch nicht anders, oder? Kunst ist auch so ein Begriff, der in Wirklichkeit voll viel mit einfasst. Und so sehe ich dann irgendwie die Mode. Also da, das ist so groß, der Begriff, und da hat so viel Platz und da ist so viel möglich, dass das halt eh spannend ist, weil sie das ja immer wieder vielleicht von selbst erfindet und das halt...
Ja, ich glaube, vielleicht frage ich es nochmal konkreter, so, nimmst du an bestimmten Mode-Events teil?
Ich habe gerade am Anfang sehr, sehr viel gemacht und wirklich alles irgendwie genutzt, was so möglich ist, vor allen Dingen in Wien möglich ist, und war eigentlich über alles auch sehr dankbar, weil es entweder war irgendwie eine Möglichkeit, was zu verkaufen und irgendwie Umsätze zu haben, oder es hat, war irgendwie so Prestige oder Presse und irgendwie Sichtbarkeit oder manchmal auch beides. Irgendwann hat es aber dann den Punkt gegeben, wo mir das ehrlich gesagt ziemlich müde gemacht hat, wo ich einfach, also gar nicht jetzt irgendein spezielles Event oder Show oder so, aber einfach die Masse an Sachen, ich habe einfach irgendwie Züge gemacht und da habe ich irgendwie gemerkt, so, wenn ich jetzt so weiter tue, dass da erholt sich gerade mein Motor irgendwie nicht mehr und da bin ich dann einfach nur erschöpft und das ist vielleicht nicht, das ist nicht der Weg, den, oder das ist, so kann ich einfach nicht weiterarbeiten. Und es hat dann ziemlich einen konkreten Punkt gegeben und dann habe ich auch vor über 8 Jahren jetzt den Shop auf der Kirchengasse eröffnet. und bin damit auch so ein bisschen zurückgetreten und habe das Glück gehabt, dass ich dort halt auch irgendwie so ein bisschen sichtbarer bin. Der Standort ist ganz gut und habe weniger Shows oder weniger Messen oder weniger so Events gemacht, aber gar nicht jetzt, weil ich die nicht gut finde, sondern einfach, weil ich weniger machen wollte.
War das dann so ein bestimmter selbstbewusster oder auch so mit Selbstvertrauen ein Schritt, so anstatt nicht mehr ich gehe in die Welt, damit ich endlich gesehen werde oder mein Werk, sondern ich habe hier meinen Ort und die Welt darf gerne zu mir kommen?
Ja, vielleicht schon ein bisschen. Ich glaube, es hat schon so einen Punkt gegeben, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, so, ich bin vielleicht so ein bisschen mehr angekommen und fühle mich auch so ein bisschen selbstbewusster in dem Ganzen. Weil das war schon ein Prozess. Also das war nicht immer so, ist ja nicht jetzt jeden Tag so. Es ist nicht immer alles leicht oder so. Aber grundsätzlich habe ich schon so eine andere Sicherheit in dem Ganzen. Und ja, denke mir, es ist irgendwie schon ganz gut, was sich da so aufgebaut hat irgendwie über die Jahre. Genau.
Mich würde interessieren, was das dann für Konsequenzen hat für Stoffe, für Materialien, weil du da vorher drüber geredet hast. Wo werden denn Stoffe gemacht?
Aha, ja, ja. Ich habe so eine Digitaldruckfirma in Deutschland, sind die. Und da haben wir die allererste Kollektion, wann war das? Ich weiß gar nicht mehr, 2013, ja, drucken lassen. Und das war top von der Qualität her. Die waren schnell, die haben super schöne Stoffe, das waren super schöne Prints. Und ehrlich gesagt bin ich denen treu seither. Also das ist einfach die Firma, mit der ich zusammenarbeite, die sitzt in Deutschland. Und sonst habe ich halt so ein Repertoire an Stoffhändlern, die europäische Stoffhändler, also so ein bisschen unterschiedlich, aus Holland oder aus Italien oder so. Und bin ehrlich gesagt immer noch voll gern und feiere es auch jedes Mal, wenn ich dort bin, Stoffe Müller in Kritzendorf. Weiß ich nicht, wer das nicht kennt, ist so Deadstock-Halle voller Zeug. Und ich weiß nicht, ob es das sonst wo gibt oder ob das irgendwie, ich glaube, also es muss eigentlich was Einzigartiges sein oder ich kenne zumindest nichts Vergleichbares in anderen Städten oder anderen Ländern. Und für mich ist der Müller halt ein Wahnsinn. Das ist so Fundgrube, wo ich, also auch wenn ich mal so das Gefühl habe, so, ich weiß gerade irgendwie, ich habe gerade so gar keine Idee oder Inspiration oder irgendwas. Und fange irgendwie zum Müller und finde dann immer irgendwelche Schätze und crazy Sachen oder bunte Stoffe oder auch halt mega hochwertige, also so Dinge wie Leder oder Seide oder so, ist halt, macht halt so Sinn, das als Deadstock zu kaufen. Und dann auch noch mit diesem Einkaufserlebnis dort, das finde ich halt super.
Das heißt, du lässt die Sachen in Deutschland drucken oder sie kommen eben vom Müller oder wie? Oder aus, ja, Italien?
Das, ja, heißt, du, das schaust du so, schon, wo die Herkunft ist? Ich habe halt voll viele verschiedene, es gibt da so im ersten Bezirk so ganz versteckt, kennt fast niemand, so im Keller, so ein Seidenlager zum Beispiel. Oder auch beim Komolka. Also es ist so, das ist dieses Stoffe, zusammen kuratieren ist halt voll der große Punkt. Und ich habe jetzt kein großes Atelier, aber ich habe die Möglichkeit, relativ viel Stoffe zu lagern trotzdem. Und dann sammle ich da so Zeug zusammen. Schau halt, dass so viel wie möglich irgendwie im Atelier ist an Farben, Stoffen, Drucken. Und der Rest entsteht dann so ein bisschen intuitiv oder so, ja.
Das geht aber wahrscheinlich eh nur deswegen, weil du eher Einzelstücke,
ja, herstellst. Voll, voll.
Weil wenn du jetzt zum Beispiel da die Masse machen würdest, dann würde das wahrscheinlich nicht so funktionieren, oder?
Nicht so funktionieren, genau. Ich habe aber auch also 2019 eine Kollektion gemacht, die dann 2020 in einem Showroom bei der Paris Fashion Week gezeigt worden ist. Und da habe ich schon einen ganz anderen Ansatz dann gehabt, natürlich, weil ich halt dann einmal das irgendwie ausprobieren wollte und ausreizen wollte. Und ich kann mich schon so aufstellen, dass ich habe die Schnitte konserviert oder ich kann halt die Schnitte quasi abnehmen und ich habe auch Materialien, die ich wieder und wieder und wieder bestellen kann oder printen kann oder so. Das heißt, es lässt sich, es ließe sich auch skalieren, so, aber mehr Spaß macht mir eigentlich dieses sehr, sehr freie Arbeiten, ja.
Wie ist das eigentlich, wenn ich mir jetzt eine, sagen wir, schwarze Jeans kaufe, dann kann ich die x-mal anziehen, es wird niemandem auffallen, es ist irgendwie so ein leises...
Gutes Basic, ja.
Basic, ja, aber auch so... Ja, genau, lassen wir es da. Und jetzt gibt es aber natürlich auch am anderen Ende der Skala so Statement-Pieces, wo, da kann ich mir vielleicht gar nicht vorstellen, dass ich es noch einmal anziehe, weil es so offensichtlich ist, dass jetzt unabhängig davon, ob es für den Alltag geeignet ist, das meine ich noch gar nicht, sondern einfach nur, gibt es da tatsächlich Mode, die eigentlich dann einmal getragen wird? Oder machst du so Mode oder wie funktioniert das? Was sind da deine Gedanken?
Ich weiß ja dann manchmal gar nicht so, was so passiert dann mit den Teilen, wenn die dann irgendwie so das Atelier oder den Shop verlassen. Aber also ich habe zum Glück, das ist ja ganz wichtig, Stammkundinnen zum Teil von Anfang an oder Leute, die halt wirklich immer wieder zu mir kommen und die dann auch schon so Feedback kriege wie, hey, ich habe den Mantel ehrlich gesagt jetzt die letzten 3 Jahre fast jeden Tag angehabt im Winter oder so. Und das ist schon sehr cool. Also das passiert sicher nicht mit jedem Kleidungsstück. Und so trage ich aber selber auch meine Sachen, ehrlich gesagt. Also es gibt Hosen, die ich tragen habe, bis sie nicht mehr tragbar waren, weil sie einfach zerfallen sind. Und freue mich schon immer, wenn ich so Feedback kriege wie, hey, ich habe diese eine Blusen, die trage ich wirklich so gern. Ja.
War für dich ursprünglich so diese Modebranche ein positiv besetzter Ort oder war das willkommen heißend oder war das eigentlich ein Kampf zu bekommen?
Ein Kampf vielleicht, ist jetzt übertrieben zu sagen, aber das hat erst so gedauert, bis mir das klar geworden ist, dass es da so Nischen gibt, wo es möglich ist, entweder einen Job zu finden oder halt selbst so seinen Job zu kreieren, weil eben so in der Modeschule nur da eher so, also dann haben wir Exkursionen in die Triumphproduktion gemacht und da so eine KoordnäherInnen gesehen. Wahrscheinlich gibt es diese Produktionen jetzt mittlerweile nicht einmal mehr in Europa. Das war damals nur im Waldviertel, glaube ich. Also das war nicht, wo ich hin wollte. Und sonst, das war halt, ja, ich weiß nicht, das darf es halt dann, glaube ich, einfach manchmal nicht so ernst nehmen. Ich weiß, am ersten Studientag in Hetzendorf hat dann irgendwie so der Studiensprecher gesagt, so, ja, verabschiedet euch jetzt nur mal von euch im Privatleben, weil ihr seid jetzt Teil der Modewelt und jetzt ist halt alles vorbei und ihr werdet nicht mehr schlafen und ihr müsst eigentlich immer schneller sein, als ihr jetzt sein könnt. Und das ist alles so, es ist uns eher abgeraten worden, sie in dem Bereich halt selbstständig zu machen, weil es halt schon ein bisschen irre ist. Aber ja, innerhalb von Wien habe ich es dann trotzdem eher entspannt und eher einladend empfunden trotzdem.
Ich glaube, das ist irgendwie, das erlebe ich auch in der bildenden Kunstbranche so und ich kann mir vorstellen, dass es was sehr Allgemeines ist, dass, wie du eh gesagt hast, diese Branchen sind ja eigentlich sehr viel größer, als man es aufs Erste vielleicht glaubt und dass der Schlüssel zum Glück irgendwie immer damit zu tun hat, dass man draufkommt, wie man es eigentlich möchte, wie man es für sich möchte, was diese Nische, vielleicht ist es nicht immer eine Nische, aber dieser Platz, wo man ist, in deinem Fall eben ein bisschen weniger Public Events und dafür diesen Shop. Mhm. Aber ich glaube, das ist ja nicht nur damit, steht das in Verbindung. Ich würde mir denken, dass es auch ganz viel damit zu tun hat, was du jetzt im Gespräch gesagt hast, so mit ein bestimmtes Vertrauen wird gestärkt in vielleicht Stoffe, in Kollaborationsprozesse, in Freundschaften auch. Und ich glaube, das alles zu führt dann zu dem, dass man auf einmal nach manchmal erst Jahrzehnten oder so sagen kann, ja, das ist mein Ort und das bin ich ist mein Werk.
Ja, voll.
Und man hätte das aber, glaube ich, auch nie unterrichtet bekommen können auf diese Art. Oder ich würde es gerne wissen, ob das möglich wäre. Das wäre, ja. Und auf einmal ist es dann gut.
Ja.
Oder vielleicht ist es immer auch stressig oder so oder auch nicht gut, aber es ist schon auf einmal.
Vielleicht so das, was dann irgendwie so das Gute ist am Öderwerden, oder? Und dann schaut man irgendwie so zurück und weiß ich nicht, bin dann schon so, denkt man schon so, eigentlich spannend und eigentlich schon sehr cool. Also bin ich schon froh, eben, wie ich vorher schon gesagt habe, so manche Entscheidungen habe ich in meinen 20ern so getroffen, dass ich mir jetzt nur denke, gut gemacht und das ist schon, bin ich schon froh, dass ich das jetzt so sehe und nicht anders, ja.
Ja.
Wir haben aber jetzt gerade halt über Wien geredet und Wien ist jetzt nicht so international gesehen, so eine Fashionstadt oder so, ne? Wo quasi Modedesigner so hochgepriesen werden oder so. Und ich stelle mir trotzdem die Frage, wie man da einfach gut überleben kann, wenn man ein junges Label hat oder grundsätzlich ein spezielles Label hat. Denkst du auch, dass das deswegen funktioniert, wenn man zum Beispiel eben Kollaborationen hat und mit anderen zusammenarbeitet und sich das dann immer irgendwie multipliziert oder weil man einfach einen Kundenstamm dann schon hat, die dann immer wieder kommen? Oder wie schafft man es, dass man auf lange Sicht sichtbar ist?
Ja, das stimmt jetzt alles. Also eben mit dem Kundenstamm ist super. Ich glaube, also es gibt so eine gewisse Treue so in der Stadt. Das gefällt mir Voll. Und auch diese Synergien, die sich halt ergeben. Ich habe das in Wien immer, ich kann es auch wieder nur von Wien aus sagen, oder? Ich habe keinen Vergleich, wie es ist, sich selbstständig zu machen in London oder Paris oder so, oder New York. Ich habe es halt in Wien gemacht. Und was da irgendwie schon so der große Vorteil ist, es ist halt so überschaubar. Also es kann ja manchmal irgendwie nervig sein, dass es halt einfach nur so groß ist, wie halt Wien groß ist. Ich habe es nie so erlebt, dass da jetzt irgendwie so Neid oder Konkurrenzgedanken oder so da wären. Viele, die auch so ähnlich aufgestellt sind wie ich, die ein Modelabel haben, sind einfach auch gute Freundinnen geworden über die Zeit. Also so wie die Birgit von Amateur oder die Kathi von Carmen oder so, die machen gemeinsam so ein Pop-up, wo sie halt dann immer wieder Leute eindonnen. Und es ist eher so was, wo man schaut irgendwie so, wo sind die Synergien oder wo ist irgendwie ein Austausch. Oder die man dann einmal anruft und man fragt irgendwie so, hey, hast du Erfahrungen mit dem und dem Stoffhändler? Oder, weiß ich nicht, ich schicke in Martin, ist auch ein Kollege von mir, regelmäßig auch Fotos vom Atelier, von Schnitten, wo ich mir dann einfach auch gerade nicht sicher bin. Man denkt so, verrenne ich mich gerade oder so. Und da holt man sich eher so Feedbacks ab. Ich meine, mittlerweile vielleicht ist es auch anders. Ich kann es halt auch wieder nur von mir aus sagen, aber ich habe wirklich einen schönen Shop in der Kirchengasse. Der ist nicht groß, aber der ist schön. Und ich zahle echt nicht so viel Miete und habe einen unbefristeten Mietvertrag. Und das vor 8 Jahren, glaube ich, war woanders gar nicht so möglich gewesen. Also das ist dann vielleicht auch wieder, da hat vorher jemand eine Galerie drinnen geführt, der dann mein Modelabel kannte und sie dachte, ah, vielleicht ist das aber genau das Richtige für Ferrari Zöchling und so. Und ich meine, ich würde jetzt gar nicht so auf die Freihandelwirtschaft in Wien, dass das, aber es ist, hat ja irgendwie was Positives, oder? Das ist ein bisschen so ein Hand-in-Hand-Gedanke, den ich eher so als positiv erlebe.
Ja, spannend, ich hätte mir nicht gedacht, dass es so ein Miteinander ist oder so ein gemeinschaftliches Arbeiten. Passt, es passt gut.
Kevo, was haben wir vergessen? Haben wir was vergessen?
Viel Sachen.
Was möchtest du noch? Wir kommen langsam dem Ende näher.
Okay. Das wollte ich vorher schon einbringen, weil du so leidenschaftlich gesprochen hast von dem, wie du im Atelier sitzt und schneidest und nähst und so meditativ vor dich hinarbeitest und wenn du da den perfekten Stoff vor dir liegen hast und dann freust du schon so drauf, dass du reinschneiden darfst und ein Schnittmuster machen darfst. Und ich habe mich aber gefragt, hat man da nie quasi Respekt, diesen neuen Stoff anzuschneiden oder etwas zu beginnen? Das hat sehr total vorfreudig gewirkt, was du das machen kannst, aber so die neue Kollektion, den neuen Schnitt machen und den Stoff schneiden. Und dann ist er ja quasi, wenn du das verschneidest, ist er ja hier.
Ja, das stimmt nicht ganz. Also so richtig verschneiden ist gar nicht so leicht. Manchmal muss man dann halt anders, oder bin ich halt anders abbogen, als ich zuerst geglaubt hätte oder so. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Erfahrung mittlerweile. Ich glaube, das hätte ich da wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch anders beantwortet. Aber jetzt war es ja irgendwie so, es ist immer gut, dann weiterzumachen. Und auch wenn es mal schief geht, und es geht auch mal schief, aber dass man das halt dann auch annimmt oder dass man dann irgendwie den Fetzen mal weghängt und sich denkt, pff, jetzt ignoriere ich den mal oder hänge den mal weg und mache woanders weiter, wo ich mir irgendwie sicherer bin oder wo es halt mehr float oder so. Ja. Die Aufregung gibt es immer.
Dass man ein Stück beginnt oder einen Prozess beginnt. So.
Ja, ich glaube, was mir halt irgendwie hilft, ist, dass ich dann oft nicht so das Ganze sehe oder so. Ich habe so schwammige Visionen von irgendwie so eben diesen, wie wir vorher geredet haben, dem Fotoshooting, wo es irgendwie hinführen wird. Aber so hilft es mir halt einfach dann irgendwie so Kleidungsstück für Kleidungsstück zu sehen und eins nach dem anderen irgendwie abzuschließen. Dann wirkt es irgendwie nicht so groß, das Ganze dann. Bleibt die Aufregung vielleicht ein bisschen kleiner, ja.
Aber ich finde, das ist etwas, was ich empfinde bei dem Gespräch und also was du vermittelst, dass du da voll in deiner Mitte angekommen bist oder vielleicht auch schon immer warst.
Sicher nicht schon immer war. Also das sicher nicht. Und es gibt genug Freunde, die sich jahrelang anhören haben müssen, das wird jetzt meine letzte Kollektion, ich kann nicht mehr und so. Aber das ist tatsächlich besser geworden. Ich glaube, das hat mein Papa irgendwann mal gesagt, so, hey, versuche das Leben nicht so ernst zu nehmen. Und ich ist vielleicht auch wieder einfach Glück, dass ich das so annehmen kann. Aber ja, ich habe es einfach irgendwie, nehme die Sachen nicht mehr so ernst. Und damit sind mir manche Dinge auch leichter von der Hand gegangen oder sind es besser aufgegangen. Irgendwie hat mir das schon geholfen, ja.
Und das ist meine letzte Frage, Abschiedsfrage, vielleicht kommt von dir noch eine. Aber hast du da, um das Leben nicht so ernst zu nehmen, bestimmte Strategien? Also machst du Yoga oder meditierst du oder ist es klassischer Alkohol?
Also das stimmt alles. Und dann bin ich irgendwie letztes Jahr schwanger geworden. Dann ist das ganze Ding mit Alkohol und Rauchen und so ganz plötzlich mir genommen worden. Aber es war okay. Ich bin da privat gerade einfach halt so froh, wo ich da bin. Ich bin jetzt seit 14 Jahren mit dem Probi zusammen. Also das heißt, der ist so Anfang des Studiums so in mein Leben gekommen und hat echt so voll viel schon mitbegleitet und mittragen und miterlebt. Und bin voll froh, dass ich so eine tolle Tochter gekriegt habe. Und da, das, ich bin einfach so dankbar, gerade für alles. Ja.
Ja, so ein Kind relativiert wahrscheinlich auch gewisse Wichtigkeiten,
voll.
Vermeintliche Wichtigkeiten.
Voll, voll. Das hilft auch, Sachen, die man echt nicht ernst nehmen sollte, wirklich nicht ernst zu nehmen, weil da geht es dann um ganz was anderes plötzlich. Ja.
Und dann sieht man das Leben mehr so Schritt für Schritt, wie du das jetzt eben vorher genannt hast, und Teil oder, für Teil.
Oder ist halt auch, es hilft dann halt voll, so im Jetzt zu bleiben einfach. So, mir hilft es halt voll. Die hält mir schon aber ganz gut.
Das Kind als Meditation.
Das ist the balancing thing.
Hätte der halt um 4 in der Früh anders beantwortet, aber ja.
Cool. Na gut, Kevo. Last Act.
Last Act. Okay, machen wir the Last Act. Du bekommst ein kleines Geschenk von uns.
Was?
Das ist passiert immer. Das passiert immer. Ich habe mir da sowas, so eine Line aufgeschrieben, die deine Mode beschreibt, fließende Silhouetten, die der Trägerin ein Gefühl von Schwerelosigkeit vermitteln. Magst du das nicht? Du schaust gerade so
leidend,
beschämt.
Leidend.
Ja, man muss es halt in irgendwelche Worte. Ja,
ja, und ich habe jetzt ein Kreativpaket mitgenommen von Gerstecker.
Wow!
Damit du für deine nächste Kollektion vorbereitet bist und immer so viel machen musst. Und das Gefühl von Schwerelosigkeit, haben wir gedacht, komm, was ist das? Was ist das so ein Symbol? Na, eine Feder, eh klar. Dann haben wir gedacht, vielleicht kannst du mal was anfangen mit einer Bambusfeder und vielleicht mit verschiedensten Inks. Vielleicht bringt es was für eine Kollektion in verschiedensten Farben, in Apfel und Orange und Silber. Vielleicht haben wir da was abgenommen oder auch nicht.
Ich liebe Geschenke. Wie cool.
Und für,
okay, ich habe das noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
Ja, wer weiß, vielleicht inspiriert
hast
dich das.
Du das schon mal?
Also ich habe sowas noch nicht gemacht.
Und
ich hab mir gedacht, man kann es mal ausprobieren. Wer weiß, was rauskommt. Und wenn nicht, dann kann man halt vielleicht die Tinte irgendwie verwischen oder was auch immer damit machen.
Ja, cool,
spannend.
Und für die fließenden Stoffe habe ich da eben Wachs. Pastellfarben mit Aquarellfunktion mitgenommen, weil
Wahnsinn.
Ich mir gedacht habe, das ist so fließend und irgendwie habe ich eher das Gefühl gehabt, so Wachs und so. Und
urgut, wasservermalbare Wachspastelle, super.
Wenn du wieder auf Urlaub bist mit Freunden.
Ja, voll. Muss ich klar, gebe vielleicht der Bettina gleich mal so weiter. So,
ja. Für hohe Farbbrillanz und Leuchtkraft der neuen Kollektion.
Wahnsinn. Danke für die Geschenke.
Ja, danke für die Zeit.
Super.
Dann, ja, wir werden dich einfach mal im Shop besuchen kommen.
Ja, das wäre super.
Dann kommt's alle in den Shop, Kirchengasse.
27.
1070 Wien.
Mhm. Ja, vielleicht hole ich mir wirklich einen Teil. Ich würde immer schon mal reingehen, aber ich habe dann manchmal so diese Schwelle, so einen kleinen Shop.
Mega.
Das ist eher so galerietechnisch.
Hat mir einmal ein Kunde das Feedback gegeben, der so einen kommt und gesagt, so hier, das hat mir jetzt Überwindung gekostet, in diesen intimen Raum reinzukommen. Und ich dachte so, wow, ist eigentlich, also ich verstehe ihn voll, aber ja, das ist es.
Vielleicht
aber das, ja, man kann einfach reinkommen.
Die Tür
ganz easy.
Die Tür ist offen.
Die Tür ist offen.
Okay. Vielleicht ist es noch die Energie von der Galerie, die vorher drin war. Aber wenn man jetzt reinkommt, dann spürt man sofort, nein, es ist keine Galerie.
Ja, voll.
Das ist einfach die Romana mit einem Tee.
Ja, genau.
Genau.
Na gut.
Ich hole mir ein Einzelteil von dir.
Liebe Leute, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Vielleicht. Ciao.
Audiamo Plus. Wir hören uns.